Hallo und willkommen zu einem neuen Next Game Podcast. Heute wieder mal mit dabei unseren Wii U-Hasser Patrick. Und unseren unsere Biohazard-Fanatikerin Melanie.
Hallo.
Und mich, den ollen Nörgel-Onkel Dominik. Und unser Thema heute ist das Nintendo 64, was überraschenderweise, das hat mir Patrick vorhin noch kurz erzählt, jetzt 18 Jahre alt geworden ist, was so ein bisschen eigentlich sagen muss, an mir vorbeigegangen ist. Ja, das Nintendo 64 hat damals, jetzt nicht so wie die Wii U, die Spielergemeinschaften gespaltet, aber es hat schon so einen gewissen Keil irgendwie in die Dings reingesetzt. Es wurde ja unglaublich gehypt von Nintendo, was auch eigentlich, also gehypt in der Richtung von der Technologie her, weil wir in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern so war, haben dann so ein schönes Infoheftchen bekommen, wo wir wirklich mit den ganzen technischen Details und was das für Shader-Dinger hat, und da gab es auch ein tolles Video, wo die 3D-Fähigkeit von dem Ding gezeigt wurde. Das ist irgendwie dann auch lustig, weil bei Nintendo seit der Wii eigentlich sind sie eher ja da anders. Da sagen sie ja, das Technische ist ja nicht mehr so wichtig. Das ist mal lustig dann zu sehen, dass Nintendo damals anders gewesen war. Wenigstens, es hat halt die Spielergemeinschaft zum Teil schon ein bisschen gespalten. Und da wollten wir eigentlich auch drüber reden, über die Vorteile dieses Gerätes, Nachteile und was vielleicht Nintendo auch hätte besser machen können. So, und da gebe ich jetzt erstmal den Stab an Patrick. Patrick, was ist für dich das Nintendo 64? Was für eine Bedeutung hat das für dich?
Ja, das ist für mich eine ziemlich große Bedeutung, weil ich ziemlich die Zielgruppe, glaube ich, auch damals von Nintendo war. Ich war, wie das rausgekommen ist, sieben, acht Jahre alt.
Ach ja, okay.
Und ich hatte halt vorher meine erste Konsole, die ich wirklich hatte, das war halt das Super Nintendo, das hatte ich damals von meiner Mutter irgendwann bekommen. Und ja, ich hatte halt auch dieses Video, das hat man ja damals dann in jedem Toys R Us und in jedem Markt irgendwie mitbekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir dieses Video wahrscheinlich gefühlt 100, 200 Mal angeguckt. Ich war so gehypt von dieser Konsole, weil für mich war das wirklich, also ich wusste, es gab so eine Playstation, die hatte mein Onkel, das war halt quasi für mich die Erwachsenenkonsole, damit durfte ich dann mal am Wochenende spielen. Aber für mich war jetzt so das Nintendo 64 wirklich dieser Sprung wirklich in das 3D. Ja, und deswegen, also ich habe auch von keiner Konsole später mehr so gehypt, was wahrscheinlich an meinem Alter lag, wie halt seinerzeit das Nintendo 64. Und ich hatte es auch relativ zu Release, was meine Eltern ein bisschen geärgert hat, weil es ja zwei Monate später schon irgendwie 100 Mal günstiger wurde direkt. Mhm. Ja, also für mich hat das daher wirklich eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, und ich habe meine Konsole ja auch noch, die jetzt halt 18. Geburtstag gefeiert.
Okay.
Und ja, also wirklich, N64 war für mich, der halt zu dem Zeitpunkt noch nicht den Überblick über den Konsolenmarkt hatte, war das für mich halt da die Konsole schlechthin, und ich hatte die auch wirklich bis Ende. Allerdings muss ich gestehen, bin ich dann auch, als ich was älter wurde, zu Sony gewechselt auf die PlayStation, weil halt dafür dann einfach noch neuere und Spiele kamen. Aber trotzdem hat das N64 oder die N64, wie man es genau sagt, weiß ich gar nicht, immer einen festen, ja, immer einen festen Platz bei mir.
Das Lustige ist deswegen, weil wir, wie gesagt, wir hatten vorhin gerade noch darüber geredet, eben vor der Aufnahme, und da passt du natürlich total in die Zielgruppe rein. Das Problem ist, Melanie und ich, wir sind ja eigentlich die ältere Generation, deswegen, du warst ja voll die Zielgruppe, deswegen fandst du das auch so geil. das erklärt natürlich einiges, aber was mich jetzt gerade so am Rande interessiert, wie hast du es als Siebenjähriger geschafft, 400 Kröten zusammenzukriegen?
Hab ich nicht. Das war damals wirklich, wie das Video halt kam, ne, meine Eltern auch gesehen und meine Großeltern, da ich das halt immer rauf und runter geguckt habe. Und
ja,
ich hatte halt damals auch schon Super Nintendo und auch einen Game Boy. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so lange denen in den Ohren gelegen, bis sie dann halt alle zusammengelegt haben, gesagt haben, das ist dann aber direkt noch, also an Weihnachten nur eine Kleinigkeit dann bekommen, und das ist dann Weihnachten und Geburtstag zusammen, so in etwa war das.
Und natürlich war es, das erste Spiel, was dabei war, war ja dann Mario, denke ich, ne?
Ja, natürlich. Das Spiel habe ich wahrscheinlich direkt, das bis Weihnachten, bis dann die nächsten Spiele für mich dann noch kamen, die nächsten ein, zwei, habe ich das jeden Tag gespielt, fast wahrscheinlich.
Okay.
Ja.
Okay. Und wie war es dann in deinem Freundeskreis? Also hatten die dann auch alle Nintendo 64?
Ja, also wer eine Konsole bei mir hatte, der hatte tatsächlich auch wenn noch ein N64, beziehungsweise viele hatten noch das Super Nintendo gerade. Also die haben das nicht sofort gehabt, das N64.
Okay.
Ja, aber nichtsdestotrotz wird halt immer dann auch bei mir eine Mario Kart und so.
Nee, ganz ehrlich, jetzt wo du es erzählst, ist es noch verständlicher eigentlich. Ich glaube, bei mir wäre es nicht anders gewesen, wenn ich in dem Alter gewesen wäre, hätte mich die Konsole als Kind in dem Fall von 7 Jahren auch total angesprochen. Ganz besonders, wenn du ja den Vorgänger schon hattest. Wechseln wir mal gerade eben zu Melanie, die ja bisschen älter ist als Patrick. Die, glaube ich, empfindet das ein bisschen anders, würde ich mal sagen.
Ja, das N64, das ist eine Konsole, bei der ich einfach sehr gemischte Gefühle habe. Also man könnte auch von einem sehr tragischen Missverständnis eigentlich sprechen. Es war 1997, mein Super Nintendo, ja, das wurde langsam ja out. Das SNES ist da ja bloß noch tröpfchenweise mit Spielen versorgt worden. Also war für mich klar, eine neue Konsole muss her. Und ich schwankte so zwischen PlayStation und N64. Es gab aber zwei Gründe, weshalb ich mich letztendlich fürs N64 entschieden habe. Der eine Grund war, ich war eben schon immer Nintendo-Spielerin. Ich hatte Game Boy, NES, SNES. Und der andere Grund war, dass ich von meinem Freundeskreis ziemlich massiv beeinflusst worden bin. So nach dem Motto, ach komm, die PlayStation, die hat doch keine Zukunft, kauft dir das N64.
Hey, das war ja, Moment, das waren ja richtige, also geschulte Analysten, sage ich mal so, ne?
Ja, wie der Pächter eben.
Ja, genau.
Dann habe ich eben meine Mutter dazu gebracht, dass sie mir das N64 plus Mario 64 und International Superstar Soccer 64 eben zum Geburtstag geschenkt hat. Da war ich auch sehr, sehr happy. Also gerade Mario 64 zählt auch bis heute zu meinen absoluten Lieblingsspielen, muss ich sagen. Also von daher hat das sich schon gelohnt. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, da kam dann lange Zeit nichts mehr. Also das ganze Frühjahr, Sommer 98, war eigentlich quasi tote Hose. Die Freunde, die vorher noch zu mir gesagt haben, oh, hol dir Gottes N64, haben inzwischen fröhlich auf der PlayStation gezockt. Und da gab es eben dieses eine Spiel, beziehungsweise diese eine Spielereihe, die mich hat neidisch auf die PlayStation blicken lassen. Resident Evil.
Natürlich.
Und so kam es dann, dass ich dann 98 auf eine PlayStation gespart habe. Dann quasi zwar beide Konsolen parallel hatte, aber das N64 eigentlich dann zum Staubfänger bei mir ein bisschen wurde. Es ist, ich muss auch sagen, es gibt für mich bloß zwei N64-Spiele, die ich auch bis heute wirklich tief in mein Herz geschlossen habe. Das sind eben Mario 64 und das andere, ein gewisser indizierter Shooter von Rare.
Okay. Den wir nicht namentlich nicht erwähnen dürfen.
Ja, ganz, ganz böse. Aber ansonsten, ja, ist das N64 quasi die Konsole für mich gewesen, die den Bruch mit Nintendo oder für mich bedeutet hat?
Natürlich, ich meine, ich glaube, das wissen die meisten, dass natürlich, dass das Nintendo 64 im Vergleich zum NES und Super Nintendo sich sehr schlecht verkauft hat. Also, ich weiß gar nicht so genau jetzt, in wie Deutschland das gewesen ist, aber ich glaube, in Amerika hat sich sogar das Saturn besser verkauft als das N64. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland war. In Deutschland war natürlich die PlayStation jetzt die Nummer 1, aber war jetzt Nintendo dann Nummer 2 gewesen?
Also ich dachte, in Japan hätte sich der Saturn besser verkauft als das N64. Aber also ich dachte, in den USA wäre das N64 gar nicht so unerfolgreich gewesen. Okay, aber ich kann mich auch irren.
Vielleicht irre ich mich auch. Naja, aber das Ding ist natürlich, also er dachte, es war kein großer Erfolg und ich glaube, also in Deutschland also, oder jetzt generell ist ein N64 und ich glaube, das war auch für Nintendo nicht so einfach zu verkraften irgendwie. Und ja, und jetzt die Frage eigentlich an euch, woran denkt ihr, hat das gelegen, dass das N64 nicht so gut war? Also jetzt, ich meine, sich nicht so gut verkauft hat. Ich meine, Nintendo, ich muss überlegen, ich glaube, zu der Zeit, als die PlayStation rauskam, die hatte wie viel Mark gekostet? Was waren's? 500 Mark waren es, glaube ich, ne?
Ja, irgendwas um den Dreh war das, glaube ich, ja.
So, und das N64 war zum Launch in Deutschland für 400 Mark und das haben sie ja eigentlich innerhalb von 8 Wochen auf 300 Mark runtergesetzt, weil das ja überhaupt nicht weggegangen ist. Lag es an dem hohen Preis oder was war's?
Ich glaube, es lag an der Zeit, in der es rausgekommen ist. Also, die PlayStation, die gab es halt schon, in Deutschland zumindest 2 Jahre schon, bis das N64 rauskam. Mhm. Das heißt, also für mich jetzt war halt das 3D neu, ja, aber für die meisten Zocker war halt 3D jetzt schon nichts mehr Neues. Man kannte es halt schon. Man kannte natürlich noch nicht so ein Jump'n'Run in 3D wie jetzt ein Mario 64, was ja schon Meilenstein war. Also man kannte halt Crash Bandicoot quasi 3D-Schlauchlevel, ja. Das N64 kam jetzt so rückwirkend betrachtet einfach viel zu spät und hatte, auch wenn Nintendo halt bombastisch die tolle Hardware irgendwie in Szene setzen wollte, doch insgesamt einfach weniger zu bieten, was die Grafik auch anbelangt hat, als PlayStation, was wahrscheinlich zum Großteil an dem Format liegt, also an dem...
Also ich muss ja sagen, ich war ja eigentlich auch ein Nintendo-Kind gewesen und mich hat es natürlich damals angeflaumt, dass einfach Nintendo dann mehrmals, also für mich, es wurde immer mehr verschoben. Und ich wollte auch eine neue Spielekonsole haben, wo ich dann, also wo bei mir auch dann am Ende der Bruch mit Nintendo gegangen ist, weil ich hatte, dann gab es auch irgendwie diese Aufstellerkonsolen und ich muss auch sagen, aus heutiger Sicht klar war das ein innovativer Controller und er hat heute zu einem gewissen Standard geführt, den ich nicht absprechen möchte, aber ich hatte den Controller in der Hand und ja, ich konnte damit echt nichts anfangen. Also ich war meiner Zeit nicht voraus. Aber zum Beispiel, ich fand auch, und vielleicht wisst ihr es, also obwohl auf dem Papier das N64 besser war als die PlayStation, muss ich sagen, war ich grafisch vom N64 enttäuscht, weil ich muss sagen, bei der PlayStation hatte ich bei der ersten Generation der Spiele keine Nebelbänke, wie blöd. Und also ich erinnere nur an das erste Turok zum Beispiel. Das war Horror. Also im schlechten Sinne meine ich praktisch. Und das hast du in sehr vielen N64-Spielen einfach gesehen. Und ich weiß gar nicht bis heute, warum waren da diese Nebelbänke?
Ja, damit wollte man ja quasi den Bildaufbau irgendwie verschleiern, glaube ich. Da war das N64 ja meines Wissens nach ziemlich überfordert, also mit diesem Bildaufbau in extrem großen Arealen und dass das dann quasi so eine Art Verschleierungstaktik quasi war.
Okay, also ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich meine damals, als ich hier die Demo One CD von der PlayStation hatte und das Wipeout reingetan, hast natürlich auch Pop-Ups gab ohne Ende, ne? Also im weiteren Sinne, ich meine, das ist ja damals nicht aufgefallen, war das war fantastisch, zu der Zeit war das eben so und das hatte mich auch gar nicht gestört, aber ich fand die Nebelbänke bei Nintendo 64-Spielen, ich habe sie sehr häufig wahrgenommen, auch bei Shadow of the Empire waren sie auch da zum Beispiel, bei manchen Baller-Leveln. Somit, ja, das fand ich irgendwie, ich fand's rückständig.
Also, was ich ja auch sehr auffällig finde, ist, dass man dieses Phänomen jetzt bei den Third-Party-Spielen deutlich öfter vorfindet, als jetzt bei den Spielen von Nintendo oder Rare, weil die offensichtlich doch wesentlich besser auf die Hardware zugreifen konnten, als das bei den Third-Partys war. Also ich habe sogar mal irgendwann gehört, dass angeblich das Absicht gewesen wäre von Nintendo, damit die Quatsch, damit die First-Party-Titel quasi überlegener rüberkommen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Oh, das wäre schon, ziemlich heftig.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Eine Fresse. Was ich meine, damals war ich, muss ich überlegen, zu der Zeit war ich schon 18 gewesen und da war man natürlich schon technisch visierter und sowas. Und ich muss sagen, natürlich hieß das Nintendo 64 damals ja noch Ultra 64 und damals fing ja der Hype praktisch an, als hier Cruising USA und Killer Instinct in die Arcadehallen kamen. Und da wurde natürlich sehr groß geworben mit, dass das auf Nintendo 64 Hardware basierte. Und bei Killer Instinct war es schon beeindruckend. Wo ich eigentlich, da hatte dann, ich weiß nicht, welche Zeitschrift das war, hatte sich dann mal die Automaten vorgenommen und da ist dann rausgekommen, dass das überhaupt gar nicht auf der N64 Technik basierte, sondern das waren ganz andere Geräte, also ganz andere Hardware gewesen. Ich muss gestehen, das war auch für mich so ein bisschen irgendwie so diese typische Sega-Masche, ich war das von Sega gewöhnt irgendwie und jetzt einfach mal machte das Nintendo.
Ja, also ich kann mich auch noch an so Sprüche erinnern, wie das Nintendo 64 oder Ultra 64 wird die Workstation zum Taschengeldpreis. Was ich bis heute besonders dreist finde, 1996 gab es ein Interview mit dem damaligen Vice President von Nintendo USA, Howard Lincoln. Der hatte tatsächlich gesagt, dass die 32-Bit-Konsolen, also sprich PlayStation, Saturn, überhaupt keinen Fortschritt gegenüber dem den 16-Bit-System darstellen würden und dass der wahre Fortschritt quasi erst beim Sprung auf das N64 zu vernehmen wäre. Aber Entschuldigung, ich habe Spiele wie Tomb Raider, wie Resident Evil oder Ridge Racer nie auf dem SNES gesehen, nicht einmal mit Abstrichen. Also da war schon eine gewisse Arroganz auch vorhanden.
Das nächste Ding wäre natürlich, und ich glaube, zu der Zeit, als die PlayStation das alles kam, war natürlich auch dieses Multimedia-Zeitalter, fing ja gerade an. Ne? Es war ja auch mit Windows 95, alles war CD-ROM irgendwie und ich glaube so, als das Saturn und dann die PlayStation kam, waren ja wirklich CD-ROM-basierte Konsolen, waren einfach voll der Hype, voll drinne einfach und da kam natürlich das N64 mit Cartridges natürlich sehr. Ich muss gestehen, das ist für mich altbacken rüber. Moment, warte kurz. Fragen wir den Patrick gerade, weil er ist ja die jüngere Generation. Ich meine, du wusstest ja, dass die PlayStation CD-ROM ist und sowas. Fandest du das? Wie hast du das dann empfunden damals?
Nicht so schlimm, wie ich es heute finde. Das muss ich ganz klar sagen. Also, wie gesagt, ich war halt davon begeistert, dass das quasi durch in so einem Modul quasi 3D-Grafik stecken konnte. Mhm. Ja, das war für mich schon Wahnsinn. Wenn ich jetzt heute zurückblicke und wenn man noch heute liest, es heißt ja wirklich auf offizieller Seite von Nintendo heute noch, dass das eigentlich nur ein Schritt war, um keine Ladezeiten zu haben. Und zu sagen können, hey Leute, bei uns in der Konsole gibt es keine Ladezeiten, die es halt auf einer Sony PlayStation gibt. Natürlich weiß man mittlerweile, dass es Nintendo eigentlich um den Kopierschutz ging und dass eben Module wesentlich schwieriger zu kopieren, für Raubkopierer sind oder waren. Allerdings hat sich Nintendo wirklich, also jetzt mit den Cartridges wirklich selber in den Hintern irgendwie gekniffen. Also wenn man halt sich die Geschichte auch anguckt, ja, das ist ja eigentlich, dass die PlayStation ja eigentlich das quasi neue N64 erst werden sollte, oder beziehungsweise dass man ja eigentlich schon geplant hatte, mit dem SNES die CDs zu unterstützen, dass man dann selber sich wahrscheinlich einfach dich gedacht hat, ich glaube, dass tatsächlich, dass Nintendo selber damals gedacht hat, komm, Sony wird sich niemals durchsetzen. Also die haben das, glaube ich, nicht nur so gesagt, ich glaube, die meinten das tatsächlich und wollten halt damit nochmal entgegenwirken und sagen, kommt Leute, wir ziehen euch jetzt nochmal runter, wir sind Marktführer und wenn wir sagen, Cartridges werden genommen, dann werden Cartridges genommen. Damit haben sie sich selber so ein bisschen ins Abseits geschossen.
Das glaube ich nämlich eigentlich auch, dass Nintendo drauf gehofft hatte. Eigentlich, die hatten es einfach erwartet, bei N64 waren sie Marktführer, Super Nintendo hat auf gut Deutsch natürlich auch der Drittherstellermarkt gewartet, bis Nintendo reagierte. Als dann das Mega Drive herauskam, waren die Dritthersteller ja noch ziemlich zurückhaltend irgendwie. Weil Nintendo war ja der dominierende Spieler in dem Segment. Und Nintendo dachte eigentlich, naja, das war zwei Generationen und auch bei dem Game Boy war es schon so, dann wird dann der nächste, die nächste Generation wird auch auf uns warten. Aber eigentlich hat sich die PlayStation das alles in den Nagel gerissen. Und was dann so ein bisschen übrig blieb, erst das Saturn. Und dann kam ja das Nintendo 64. Wollen wir mal eben über den Controller reden. Also ich muss ja gestehen, er hat ja sehr viel verändert im heute, also wenn man jetzt zurückschaut eigentlich.
Das war.
Also ich meine, wenn jetzt der, weil es war der erste Controller, also der erste Controller, der einen Analogstick so für die breite Masse eigentlich hatte, weil der wurde ja der Standard. Weil Sony hat es ja aufgenommen und haben daraus ihren DualShock gemacht. Und von dort aus, der DualShock war dann eigentlich der Standard, der bis heute eigentlich existiert. Somit, ja. Und ich meine, Nintendo kam dann mit dem Rumble Pack mit Lilith Wars, Lilith Wars hieß es, ne?
Also ja, das war bei Lilith Wars.
Genau, so haben sie das Rumble Pack mit eingefügt. Das hat ja Nintendo dann auch, Sony sofort ja auch mit ihrem, haben da auch Rumble-Funktionen gehabt. Ich glaube, das war dann beim ersten Gran Turismo, gab es dann, glaube ich, nee, wie war das? Beim zweiten Gran Turismo wurde es, glaube ich, schon unterstützt irgendwie. Also, da hat es bei Sony sehr schnell gemerkt, oh, weißt du was, Nintendo hat da schon ein gutes Händchen mit den Controllern, lass uns das schnell kopieren und dann an unser Erfolgskonzept anschließen.
Ja, also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, das finden nicht alle so, aber ich fand den N64-Controller richtig gut. Also wirklich, ich fand den gerade man hat halt gemerkt, der Controller, der wurde parallel zu Mario 64 entwickelt, weil das war einfach komplett darauf abgestimmt. Das Ding war im Nachhinein, und das haben gerade die ganzen Third-Party-Entwickler, glaube ich, später gemerkt, dass die Tastenbelegung für andere Spiele relativ schwierig war. Oder, die zum Beispiel die Tatsache, dass man halt nicht parallel irgendwie den Analogstick und das Digipad benutzen konnte, das war halt jetzt für Mario 64 komplett unerheblich, weil man die einfach nicht gebraucht hat, die Knöpfe. Und wenn man halt irgendwelche 2D-Spiele gehabt hat, hat man dann den Analogstick wiederum nicht gebraucht. Aber gerade wenn man einfach so ein paar zusätzliche Buttons gebraucht hat oder wenn es eben bei so Spielen wie irgendwelchen Shootern gab, ich meine, der indizierte Rare-Shooter hat das ja eigentlich noch ganz gut gelöst. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist gerade was für den Controller wahrscheinlich sehr schwer zu entwickeln für die Spieleentwickler. Ich persönlich fand ihn wirklich sehr gut, und wie du es schon ja gesagt hast, also da gab es ja einiges, das er eingeführt hat, wie jetzt ohne den N64-Controller würden wir Analog-Sticks wahrscheinlich nicht so früh kennengelernt haben. Mittlerweile haben wir Rumble Packs sogar in den Triggern von unseren Controllern, und ich meine, zusätzlichen Speicher hatte Nintendo damit ja auch noch integriert, nämlich mit den Controller Packs. Da hast du ja quasi wie so eine Memory Card von der PlayStation, die du aber halt in den Controller noch einsetzen konntest. Oder ich erinnere nur mal an dieses tolle Transfer Pack, was du bei Pokémon Stadium hattest, dass du quasi deine Pokémon aus den Gameboy-Spielen eben transferieren konntest, und du konntest deinen Gameboy-Spielstand auch auf dem N64 weiterspielen und sowas. Also das waren halt auch schon alles so Sachen, was nicht schlecht war. Also nee. Was auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man heute noch, auch wie es beim Dreamcast noch war, einfach irgendwie noch was in den Controller zusätzlich stecken kann, was einem noch eine Zusatzfunktion bietet.
Aber lustig ist eigentlich, ich meine, die jüngeren Spieler, die haben ja, sagen wir mal ehrlich, heute jetzt durch, aber PlayStation Vita und PlayStation 3, da hast du ja diese Cross-Save-Funktion, das geht ja heute alles mittels Cloud und sowas. Ich meine, heute machen die alles kabellos irgendwie und so ein Scheiß. Damals hast du ja eine richtige Peripherie gebraucht mit ganz vielen Kabeln und alles. Also die werden auch heute denken, wenn du so ein N64 rausholst und dann willst du da dieses Transfer-Ding machen von Pokémon, die denken auch, scheiße, ich bin zurück in der Steinzeit.
Ja, die kennen ja auch keine Link-Kabel bei Gameboys, also von daher.
Das Ding ist natürlich, was man Nintendo jetzt aber auch positiv halten kann. Also ich meine, wir haben es nicht mitbekommen, nicht so wirklich. In Japan hat Nintendo sehr viele Experimente eigentlich gewagt mit dem Nintendo 64. Also die Konsole ging damals online, Ich glaube, das war Randnet gewesen. Und du hattest auch heute total kurios zu sehen, so verschiedene Cartridges, wo du dann so ein Malprogramm hattest mit Maus und das konntest du, glaube ich, auch am nee, PC, glaube ich, konntest du nicht mal anschließen. Oder was war das nochmal? Du konntest auch Musik irgendwie drauf machen und hattest natürlich auch dieses 64DD, ich hoffe, ich sage es richtig,
Genau, ja.
was natürlich ein ZIP-Laufwerk gewesen ist. Also, was auch ein Flop war, aber also man hat gemerkt, beim Nintendo 64 hat Nintendo sehr viel ausprobiert, rumexperimentiert und ja, haben sich da irgendwie ausgetobt, kreativ gesehen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, es gab ja auch so Sachen wie dieses Mikrofon in Japan mit diesem Pokémon-Spiel, wo man mit Pikachu reden konnte oder so.
Hey Pikachu hieß es.
Ja, genau, ja.
Wenn du PlayStation gerufen hast, hat Pikachu ein ganz böses Gesicht gemacht.
Ist das echt wahr?
Ja, das ist echt
Okay.
wahr, weil es war
Ja.
cool. Das war, ich glaube, das war vor 10 Jahren irgendwie. Da war dann so in Den Haag, hier in Holland, war da eine Videospielausstellung und da war Hey you Pikachu. Und das war dann so irgendwie mit dem Mikrofon dabei und ich so, boah, das willst du jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Und ich dauernd nur in dem Mikrofon, PlayStation, PlayStation, PlayStation. Und Pikachu guckt mich ganz böse an. Ich so, cool, das funktioniert. So wird, ja. Das zum Beispiel war ja auch immer mit dem Mikrofon, da hattest du, glaube ich, auch Mario Party-Spiele gehabt, die da irgendwie, glaube ich, auch funktionierten. Wenn ich mich recht erinnere, oder war das auf dem GameCube?
Ich glaube, das war auf dem GameCube
Oh, okay,
erst.
dann bin ich ein Ding zu weit. Okay. Somit, ich meine, was online gesehen sehr lustig ist, weil das lief ja über so ein Satellitensystem. Du konntest ja nur zu einer bestimmten Zeit, konntest du ja auf diesen Online-Modus Zugriff haben, wenn der Satellit dann halt über dich drüber gerade geflogen ist, ne? Was ja natürlich heute in unserer Welt recht belustigend irgendwie ist. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner jetzt Japan zu der Zeit hatte, müsst ihr euch mal vorstellen, dass dann irgendwie das Zeitfenster von 7 Uhr abends bis 10 Uhr abends war. Und dann gehen dann zweieinhalb Millionen Japaner gehen dann online, um da was runterzuladen. Ich kann mir vorstellen, dass der Satellit da schon viel zu schlucken hatte irgendwie, ne?
Das glaube ich auch, ja.
Somit, ja, was war denn persönlich für euch dann so? Ich meine, Patrick, ich glaube, er hat es ja schon gesagt, so das totale Highlight, das war ja dann für ihn, glaube ich, Mario 64.
Auf jeden Fall. Also gab noch vieles anderes, ne? Also kann man, also muss ich glaube ich nicht erwähnen. Wir hatten Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask auch, war auch ein super Spiel. Natürlich die ganzen Rare-Titel, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, verschiedene Shooter. Dann hatten wir Conker's Bad Fur Day noch ganz am Ende. Das N64, was auch mal irgendwie jeder gespielt haben sollte. Ein Spiel, wo ich mir heute, also wenn es einen Nachfolger geben würde, ne, ich würde mir tatsächlich direkt eine Wii holen. Das sind zwei Spiele, von denen ich mir Nachfolger wünsche. Ja, die kommen jetzt. Das ist zum einen Wave Race 64.
Ja, das
Also
war
ich habe mal das Wave Race Blue Storm für den GameCube gespielt, das fand ich nicht so toll. Also nochmal wirklich, auch wenn ich jetzt noch Wave Race 64 spiele, ich finde, das sieht immer noch geil aus.
Ja.
Also das ist so eines der wenigen N64-Titel, die immer noch richtig geil aussehen. Und zum zweiten Pokémon Snap für die Wii U. Ja.
Okay.
Würde ich mir sofort kaufen. Weil das war damals einfach, das war genial. Also das waren ja nur 6 Level, 7 Level, die du hattest, aber ich habe da so oft diese Pokémon. Du kannst ja immer wieder neue Aktionen machen. Und gerade, ich verstehe es nicht, für die Wii U bietet sich das doch an. Mit
Ja.
diesem scheiß Tablet-Controller, es bietet sich doch an. Ja,
Ja.
wieso macht Nintendo es nicht? Also wie gesagt, Nintendo, wenn ihr ein neues Wave Races und ein Pokémon Snap für die Wii U rausbringt, kaufe ich die.
Nee, aber das Coole ist, dass, wo du es gerade einwirfst, also ich muss gestehen, natürlich war, wo ich die Videos auch von Mario 64 gesehen habe und sowas, ich hatte auch mal kurz eine Demo irgendwie gespielt, war im Kaufhaus oder sowas. Ich fand's cool. Ich habe gesehen, also dass Nintendo natürlich, was jetzt 3D-Jump-Runs war, dass sie den Knick raus hatten, also den Dreh raus hatten, meinte ich. Aber es hat mich nicht beeindruckt. Also ich muss sagen, da war ein Bekannter, weil alle waren da PlayStation bis auf einen, der hatte Nintendo 64 und war auch in meinem Alter und der hatte Wave Race. Und das ist bis wirklich das Spiel gewesen, wo ich habe es gesehen, ich habe es gespielt. Boah, das war der Hammer. Und das sah so geil aus. Und die Wellen und ich muss sagen, das ist das, also das war auch das erste Spiel, als ich mir den N64 vor ein paar Jahren geholt habe. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Wave Race ist immer echt, war Hammerspiel gewesen. Es sah echt auch geil aus. Und ist heute immer noch richtig, richtig. Also sieht immer noch gut aus. Und wie ist das bei dir, Melanie, mit was, also meine Mario 64, denke ich auch, ne?
Ja, eindeutig. Also Mario 64 ist für mich auch eines der drei besten Mario-Spiele aller Zeiten. Also da kommt nichts darüber. Was ich auch sagen muss, F-Zero X, das war auch ziemlich cool. Hatte auch vor allem einen wunderbaren Soundtrack, muss ich sagen. Lilith Force war eigentlich auch toll. Und natürlich der gewisse indizierte Rare-Shooter.
Okay.
ja, aber in die ja, Banjo-Kazooie war sehr schön, aber dann von diesem Spiel mal abgesehen, hat mich jetzt kein Spiel so wirklich begeistert. Ich gehöre wahrscheinlich auch zu den wenigen Leuten, die Ocarina of Time nicht als das beste Videospiel aller Zeiten ansehen. Also ja, von daher.
Ja, ich, okay. Ich denke das natürlich auch. Also ich muss sagen, ich habe den Hype ja mitgemacht, obwohl ich das Ding nicht hatte. Und ich habe es nie gespielt, deswegen ist es auch ein bisschen an mir auch vorbeigegangen eigentlich. Ich habe es zwar gesehen und habe auch die Innovation wahrgenommen und das glaubte ich auch alles, aber ich muss sagen, für mich war eigentlich nach A Link to the Past, war eigentlich für mich Zelda. Ich bin dann irgendwie erwachsener geworden und da gehörte Zelda leider nicht mehr so dazu, wie es früher vielleicht war. Also, weil das war nämlich in meiner Umgebung war das wirklich auch ein Imageproblem gewesen. Sind wir mal ehrlich, wo das Super Nintendo Zeit war ja einfach meine Umgebung da, Westerwald, war Nintendo Land. Und Sega war natürlich hier, hey, wer Sega hatte, und da waren wirklich, da haben sich viele nicht getraut, einen Sega zu haben, oder wenn sie es hatten, haben sie gelogen, weil die wurden sofort von den Nintendo-Leuten erwürgt. Und als dann echt dann das Nintendo 64 kam und die PlayStation eigentlich schon das ganze Nintendo-Land, also wo ich, was vorher Nintendo-Land war, eingenommen hat, es war natürlich unter uns 18-Jährigen. Also ich habe es nicht so empfunden, aber die anderen hast du wirklich gemerkt. Wenn du gesagt hast hier, oh hey, Nintendo 64, sofort wurdest du als Kiddie dann abgestempelt. Und wo ich,
Das,
ja, sorry.
sorry, das kann ich voll und ganz bestätigen. Also bei mir in der Schule war es dann wirklich so, wenn du nebenbei halt auch auf niedliche Spiele standest, also wie es halt so ein Jump'n'Run von Nintendo nun mal ist, dann drohtest du wirklich ausgelacht zu werden. Während man am besten natürlich angab, dass man auf der PlayStation hartes Zeugs wie oder Quake oder sowas gespielt hat. Ansonsten war man ganz schnell komisch da.
Also damals gab es ja Quake auch fürs N64.
Ja, das stimmt. Also wenn man eigentlich heute überlegt, damals haben die sich beschwert, es war eine Kiddie-Konsole, es kam eigentlich mehr härteres Zeug damals auf dem N64
Ja.
raus, als heute auf der Wii U, ne? Du hattest,
Stimmt, ja.
du
Ja,
hattest
du hattest.
die Quake-Spiele, dann Doom, dann hattest du dann dieses indizierte Ding. Perfect Dark war das jetzt auch hartes Zeug.
Ja, und Shooter halt. Du hattest noch Turok, du hattest Killer Instinct, du
Ja,
hattest, wie
also.
gesagt, du hattest Conker's Bad Fur Day, was halt irgendwie, so, dass, wo man sich überhaupt gefragt hat, dass Nintendo das überhaupt zugelassen hat.
Das Problem ist halt wahrscheinlich, dass Nintendo all diese Spiele nicht so wirklich in den Vordergrund gestellt hat und
Nein.
dass man dann einfach ja, so diese ganzen 3D-Jump'n'Runs und was es alles gab, so überpromotet hat und da kam dann wirklich irgendwo auch ein falscher Eindruck auf. Also das N64 war ja gerade für Ego-Shooter eigentlich eine exzellente Konsole.
Das stimmt, weil ich denke, steuerungstechnisch war es eigentlich dann auch besser gewesen, das muss ich auch jetzt gestehen, als auf der PlayStation, durch den Analogstick unter anderem.
Das ist definitiv wahr, ja.
Das Problem war natürlich für mich, zu der Zeit war mein Bruder halt mehr der PC-Mensch gewesen. Da hat man natürlich ein Doom oder ein Quake schon, erst auf dem Rechner, habe ich auf dem Rechner gesehen. Und wenn du es auf dem N64 gesehen hast, ja, ne, das war natürlich dann nicht mehr so gut, weil natürlich auf dem Rechner, wenn du einen kompetenten Rechner hattest, das hat das Nintendo 64 in Schatten gestellt. Aber was auch lustig ist, und das hat damals auch eben kurz, wo du gesagt hast, Turok, auch natürlich eine nette Anekdote war von damals gewesen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitgemacht habt oder mitbekommen habt, weil Turok war ja eigentlich so der erste wirkliche Blockbuster, also ein Third-Person-Blockbuster. Und in Deutschland gab es ein riesengroßes Problem zu dem Spiel Turok. Weil das wäre eigentlich nicht erschienen, weil das fand die Bundesprüfstelle da nicht so schön.
Roboter ersetzen die menschlichen Gegner.
Kennt man ja schon aus SNES-Zeiten.
So, und da muss ich gestehen, das war auch so ein Ding, irgendwo ich dann, ich meine, auf den Dino-Planeten war es schon cool irgendwie und so alles, aber dann mit den Robotern, das war dann, das hattest du auf der PlayStation nicht gehabt?
Also, komisch eigentlich, also. Also, ich meine, da konnte jetzt Nintendo nichts für, ne? Das war ja...
Ja, vielleicht haben sie ja Dings hier, Claim angezeigt. Guckt euch mal an, auf unserer Konsole kommt bald ein Drittherstellerspiel. Das müsst ihr im Auge behalten, ne? Das ist nicht ganz astrein.
Ja, wobei, es ist halt, ja, also du hast es wahrscheinlich schon auch anderweitig bekommen. Also es gab ja zum Beispiel auch Resident Evil 2 fürs N64. Ich glaube nicht hier in Deutschland, aber es gab's. Also... Ne, und ich glaube, gerade zu Beginn war auch Resident Evil auf der PS1 hier nicht unbedingt. Also zumindest der zweite oder dritte Teil war doch, glaube ich, auch indiziert, oder?
Der zweite war indiziert und der dritte, der hat es ja zu uns nur einer stark zensierten Version geschafft.
Also deswegen, und ich kann mich ja noch da erinnern, aber das war halt das Schöne bei der PlayStation, da war halt wesentlich leichter, auch an die anderen Versionen zu kommen und an sich an illegale Versionen zu kommen. Das war dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum es einfach dadurch beim... Das war halt beim N64 nicht so einfach möglich. Entweder du musst es halt gucken, dass du das dir importierst, dann brauchst du aber auch wieder eine Importkonsole oder einen Umbau. Mhm. Ja, und das war halt bei der PlayStation alles wesentlich einfacher.
Ein Ding wollte ich natürlich auch nochmal ansprechen und das ist, was natürlich Nintendo damals total verschlafen hat, das war wirklich dieser Generationswechsel, der auch zu der Zeit stattfand. Ich meine, Sony ist eigentlich in die Nische reingegangen, die Sega so langsam so aus der Asche gezogen hat, dieses coole Image, dass es nicht immer dieses Kiddyhafte ist, sondern auch ein erwachseneres Publikum anzusprechen. Das hat ja Sony wirklich sofort aufgenommen und haben es ja perfektioniert und zudem jetzt das gemacht, was der Videospielmarkt heute ist. Es ist wirklich es ist das breite Etwas. Nintendo war ja wirklich immer nur hauptsächlich Kinder irgendwie und sowas. Und ich denke, Nintendo hat das wirklich total verschlafen, hat diesen Trend nicht gesehen. Oder wollten ihn vielleicht auch nicht sehen. Das ist, weiß ich nicht.
Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Nintendo den Trend bis heute nicht sieht.
Okay. Also ganz ehrlich, wenn die alle unsere Podcasts irgendwie hören, würden die sagen, wir sind Nintendo-feindlich. So ein bisschen.
Nein. Ich bin Wii U-Besitzerin, ich bin es gerne und ich finde Nintendo ganz, ganz toll. Ein Psychologe hat mal ein sehr schönes Zitat gebracht, nämlich, dass wir Menschen zum Glück niemals so erwachsen sind im Leben wie als Jugendliche. Jetzt, wo man eben erwachsen ist und dieses Statusgetue nicht mehr nötig hat, kann man, glaube ich, eher zu seiner kindlichen Seite stehen, als das jetzt so mit 14, 15, 16 der Fall war.
Das stimmt natürlich. Aber ein Ding zum Beispiel, und ich glaube, da haben wir noch nie so drüber gesprochen, wenn wir die Konsolen gehabt haben, das ist das Letzte jetzt, wie fandet ihr eigentlich das Design damals von dem N64?
Ja gut, ich kann es wieder kurz machen, ich fand's geil.
Und was fandest du daran so geil dann?
Also, ja, du musst halt denken, ich hatte vorher nur diesen mittlerweile schon etwas vergilbten, grauen Super Nintendo-Kasten.
Ja.
Und dann kam halt dieses gewölbte Design, also das war für mich wirklich die erste, so, wo ich sagte, wow, das hat wirklich Design, das Ding. Okay. Und das hatte auch alles halt irgendwie Sinn. Ne? Du hattest ja dann vorne dieses tolle Logo, du hattest die vier Controller-Ports, was alles irgendwie schön symmetrisch war und gepasst hat. Und konntest dann oben noch in diese Einwölbung, konntest ja noch diesen Expansion-Pack einsetzen, was dir dann ein bisschen mehr Arbeitsspeicher gegeben hat. Mhm. Und ich fand es halt insgesamt, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich fand es auch einfach vom Design her wesentlich schöner als die PlayStation, weil die war für mich auch nur ein dicker grauer Kasten, wo man halt eine CD reintun konnte.
Das stimmt, also das muss ich auch gestehen, also PlayStation 1, also die allererste, war nicht wirklich schön. Sie war praktisch, würde ich sagen, aber das, ja. und wie siehst du es, wie sagst du es damals, Melanie? Ich meine, weil ich denke, heute ist natürlich Aussehen von der Konsole viel wichtiger als früher, aber ich denke, ja, ich weiß nicht, wie war denn dann deine Auffassung von dem Aussehen der Konsole?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das Design damals relativ egal war, aber ich glaube, mir hat die PlayStation schon optisch besser gefallen, weil das eben eher so wie ein Elektrogerät, wie so ein CD-Player oder so ähnlich eben aussah. Nüchterner war einfach von seinem Aussehen her. Und ich mag bis heute eher auch Konsolen, die so ein nüchternes Aussehen haben und nicht so ganz verspielt sind. Aber insgesamt finde ich das Design vom N64 schon in Ordnung.
Okay. Also ich meine, was ich auch jetzt cool fand an dem Gerät jetzt, wenn wir gerade noch beim Design eben sind, da hat Nintendo wirklich zugelernt. Also ich hatte es oft dann, wenn ich Bomberman auf dem Super Nintendo gespielt habe und da kamen Kumpels, da waren dann schon ein paar, mehrere Adapter waren dann schon im Spiel gewesen. Und auf der PlayStation hattest du das auch. Und beim N64 hattest du sofort vier Controller-Ports. Ja. Das war wirklich, wo ich dann damals schon gesagt habe, Nintendo, ihr habt gelernt, ihr habt echt Weitblick bewiesen in dem Moment, vier Controller-Ports. Du musstest nur die vier Controller haben. Und wenn du Kumpels hattest, die da haben die mitgebracht und dann war da auch alles in Ordnung gewesen. Das fand ich schon cool.
Also ja, das kam auch von der PlayStation erst, glaube ich, nach dem N64 kamen noch diese Multitabs, ne? Für die PS1.
Ja, muss ich überlegen.
Ich glaube schon. Ich weiß es gerade nicht genau.
Also zum Anfang gab es die nicht, also die gab es erst irgendwann später, gab es die. Aber ich glaube, da waren noch sehr, sehr wenig Spiele, die das unterstützt haben.
Ja.
Ja. Das Erstaunliche ist ja, dass Sony ja auch bei der PlayStation 2 weiterhin nur auf zwei Controller-Ports gesetzt hat. Verstehe ich bis heute nicht so wirklich.
Ja, ganz besonders, ich sag mal, weil Sony ja auch bei der PlayStation 2 ja mehr auch wirklich in diesen Mehrspieler-Part, also wie jetzt zum Beispiel SingStar und das alles, da hätte es eigentlich wirklich, also für diese jetzt mehr noch massentauglicher schon als die Dings, da wäre es eigentlich am sinnigsten gewesen. Aber naja, okay. Dafür waren sie bei der PS3, waren sie verschwenderisch mit den USB-Ports, ne? Und den ganzen Kartenslots und das alles. Da haben sie gesagt, okay, wisst ihr was, Leute, PlayStation 2 war schon wirklich, ne? Da habt ihr gehungert, was Anschlüsse anging. Bei der 3er, da knallen wir so richtig alles rein. Somit ist dann auch wieder lustig. Ich denke mal, in 20 Jahren, wenn es dann noch Konsolen geben sollte, die laufen ja dann auch alle noch mehr kabellos und dann brauchst du ja nur noch gar keine Anschlüsse mehr irgendwie. Und wenn wir dann hier sagen, ha, das Ding hatte damals, die Nintendo 64 hatte damals vier Anschlüsse, boah, das war so geil. Die werden natürlich heute sagen, was hast denn? Wenn du hier die gibst den Controller mit, du kannst 20 Controller an die Konsole anschließen, alles kabellos. Wer braucht Anschlüsse?
Ja.
Somit, ja. Also, jetzt. Und das ist jetzt auch nicht schönreden von meiner Seite am Ende. Ich denke, wenn das Nintendo 64 nicht gewesen wäre, obwohl ich wirklich es von allen meinen Nintendo-Konsolen am wenigsten mag, war es wichtig für die Videospielindustrie. Also ganz besonders, weil wenn Mario 64 nicht gewesen wäre, würden wir heute immer noch keine vernünftigen 3D-Jump'n'Runs machen, weil die davor alle erschienen sind auf dem PC, ich sag mal Earthworm Jim 3D zum Beispiel, oder halt was auch auf der PS1 war, dann 3D-mäßig, war nicht ausgereift. So, es hat einen Standard gesetzt bei den Action-Adventures wie The Legend of Zelda, also und natürlich der Analogstick. Und das ist schon ein wichtiges Gerät gewesen für die Videospielindustrie, ist meine Meinung nach. Also ja, also ich weiß nicht, wie ihr es seht jetzt so zurückblickend.
Also Ich denke auch, dass das N64 sehr, sehr wichtig war für die Entwicklung der Videospiele. Ähnlich wie die PlayStation auch, bloß die PlayStation auf einer ganz anderen Ebene. Das N64 hat viele Innovationen letztendlich hervorgebracht. Viele Titel, die wir rückblickend zu Recht als absolute Klassiker bezeichnen. Also von daher, auch wenn das N64 bei mir nie den Stellenwert der PlayStation hatte oder anderer Nintendo-Systeme, wirklich eine tolle Konsole eigentlich.
Dann kann ich gar nichts mehr hinzufügen.
dann wird heute Abend nochmal mit der N64 nochmal ein bisschen gekuschelt, ne? Wird sie nochmal rausgeholt.
Kann man ja jetzt auch auf der Wii U spielen.
Ach ja. Also
zumindest Mario 64 und Donkey Kong 64.
Ach, das stimmt, ja, genau. Okay, dann werden wir dann jetzt mal langsam Schluss machen für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, wollt ihr noch was loswerden?
Nee. Also, nee, ich bin nicht Götz.
Okay. Ja, genau. Sorry, Melanie, was wolltest du sagen?
Da muss ich jetzt wohl die Rolle von Götz übernehmen und noch einen geistreichen Spruch bringen. N64, the power is behind the fog.
Okay. Ja, super, genau, hey, ganz ehrlich, Götz wird sich das bestimmt anhauen und sagen, yeah, Melanie, ja. Yeah. Der wird dann den Daumen hoch machen. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns wieder hören bei unserer nächsten Episode vom Next Game Podcast. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, abhängig, wann ihr euch das anhört. Okay, tschüss.
Tschüss. Ciao.